Thema, sind wir dieses Thema angegangen. In der ersten Woche von dieser Predigtreihe haben wir gesehen, wie sich die Kultur verändert und wie wir nichtdestotrotz unsere Prinzipien treu bleiben können. Und in der zweiten Woche, das war letzte Woche, haben wir gesprochen über die Babylon-Mentalität und dass das sehr subtil klingt, aber eigentlich nicht so subtil ist, denn die Gedanke da war, es geht nur um mich, ich bin's und sonst keiner. Das war so diese Babylon oder babylonische Mentalität. Und da, wo der Ich auf dem Thron sitzt, da, wo wir entscheiden, das bringt Verwirrung und das kann uns in den geistlichen Wahnsinn treiben. Darum ging es letzte Woche. Und es ist wichtig, dass nicht wir auf dem Thron sitzen, sondern dass Gott auf dem Thron sitzt, beziehungsweise dass Jesus auf dem Thron unserer Herzen sitzt. Diese Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem in Amerika. Und als ich mit ihm gesprochen habe, kam dieser Gedanke. Er hatte Probleme und er hat uns angerufen. Und dann habe ich diese Gedanke weitergegeben, wo ich gesagt habe, normalerweise sind wir auf dem Thron unseres Herzens, der Ich regiert. Und es ist wichtig für jeden Mensch, dass nicht der Ich regiert, aber dass Gott regiert. Und sehr oft wollen wir irgendwie Gott auch mit dazu haben, so der Ich regiert, sitzt auf dem Thron und irgendwie darf Jesus dann auch mit dazu kommen oder vielleicht nicht nur Jesus, auch noch andere Götter oder andere Sachen. Entschuldigung. Und was aber wichtig ist, wenn wir wirklich den Weg mit Gott gehen wollen, ist es wichtig, dass der Ich entthront wird, dass er vom Thron geht und dass Jesus Platz nimmt in unserem Leben. Und ich durfte diesen jungen Mann zu Jesus führen, als er dann zu diesem Gedanke kam, dass er Jesus braucht in sein Leben. Es ist ein Wunder, wenn wir sehen, was Gott tut, wenn es nicht mehr um uns dreht, aber wenn Gott den Platz einnehmen kann, die ihm gebührt. Heute wollen wir weitergehen und heute geht es um den Kampf deiner Anbetung oder um festzustehen im Glauben. Und dazu lesen wir nächste Bibelstelle und das ist 1. Korinther 16, Vers 13 und 14. Und da steht, seid wachsam, steht im Glauben fest, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Steht im Glauben fest. Und darum geht es heute, dass wir, wenn wir in dieses Leben, durch dieses Leben gehen, dass wir feststehen in das, was wir glauben. Dass wir feststehen und dass wir standhaft bleiben, mitten in einer Welt, wo Kompromiss eigentlich gang und gäbe ist. Aber gleichzeitig steht in dem zweiten Teil, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Gott lieben und für die Wahrheit stehen, aber gleichzeitig, dass wir die Art und Weise, wie wir unsere Botschaft weitergeben, in die Art und Weise, wie wir standhaft bleiben für die Wahrheit, dass es immer in Liebe ist. Manchmal müssen wir Leute korrigieren, manchmal müssen wir stehen für unsere Glauben und für das, was wir als wichtig sehen. Manchmal gibt es Situationen, wo wir feststehen sollen für die Wahrheit in Gottes Wort, obwohl alle anderen sagen, nein, das brauchen wir nicht. Aber die Frage ist, in welcher Art und Weise tun wir das? Und heute wollen wir darüber reden, dass es wichtig ist, festzustehen. Und nächste Woche will ich diese Predigtreihe dann abschließen mit dem Gedanken, dass wir feststehen, aber in Liebe. In Liebe. Alles, was wir tun, soll von der Liebe bestimmt sein. Es gibt viele Männer und Frauen, die in der Geschichte festgestanden haben für das, was sie glauben. Und ein guter oder großes Beispiel ist der Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer in Nazi-Deutschland als die christlichen Werte der Nächstenliebe mit den Füßen getreten wurden, blieb er stehen. Und in die Zeit in Nazi-Deutschland war das so, dass die Kirche sehr all diese Sachen, die passierten, gerade mit der Verfolgung der Juden, ist die Kirche nicht aufgestanden und hat für die Schwachen oder für die, die verfolgt wurden, eingestanden. Nein, sie hat weggeschaut. Es sind Werte, die wir in der Bibel sehen, und die Kirche in Deutschland ist nicht aufgestanden und hat gesagt, nein, das darf nicht sein. Die meisten haben weggeschaut. Es gibt sogar die Geschichte, dass wenn die Züge mit Juden quasi vorbeigefahren sind, dass die Leute in der Kirche ihre Kirchenlieder lauter gesungen haben, damit sie bloß nicht hören, was quasi an der anderen Seite passiert. Aber Dietrich Bonhoeffer nicht. Er hat gesagt, das geht nicht. Er stand für das, wofür er glaubte. Und das hat ihm auch in Probleme gebracht. Er hat es nicht getan, um einfach wegzuschauen. Er hat Stellung bezogen, obwohl es sehr gefährlich war. Und er stand für seine christlichen Werte. Und weil er nicht schwieg, wurde er letztendlich verhaftet und letztendlich hingerichtet. Manchmal kostet es einen Preis, um zu stehen für das, was wir glauben. Und er wird immer, die Bibel sagt, wer gottesfürchtig lieben will, wer Gott gefällig leben möchte, wird verfolgt werden. Und ich denke, wir erleben in Deutschland eigentlich kaum Verfolgung, denn wir dürfen alles sagen, was wir wollen, ohne dass es wirklich ganz groß vom Staat oder so eingegriffen wird. Aber auch in deinem Umfeld kannst du Verfolgung erleben. In dem Sinne, dass du quasi belächelt wirst über das, was du glaubst, dass du belächelt wirst über, das ist doch in unserer erleuchtete Zeit, glauben die solche mittelalterliche Blödsinn doch nicht mehr. Und manchmal schaut man auf Werte, die wir in der Bibel finden und sagt, es ist irgendwie nicht mehr von dieser Zeit. Und die Frage ist, wie gehst du als Christ damit um, wenn quasi auf der am Arbeitsplatz, da wo du mit deinen Freunden bist, da wo du in der Gesellschaft bist und irgendwann wird ein Thema angeschnitten und du weißt, dass es wichtig ist, um hier irgendwie Stellung zu beziehen. Tust du es oder tust du es nicht? Stehst du für die Wahrheit? Stehst du fest im Glauben oder doch lieber nicht? Martin Luther King Jr., er hat auch in seiner Zeit nicht geschwiegen, sondern er hat Stellung bezogen gegen Rassismus und Diskriminierung in den Vereinigten Staaten. Und er tat dies aus seiner christlichen Überzeugung heraus und musste auch dafür sterben. Wie stark bleiben wir stehen? Wie fest sind wir in unserem Glauben, wenn wirklich Verfolgung kommt? Ich weiß, als junger Christ haben wir damals immer geschaut nach dem USSR, sagt man, so Russland und so, damals war das diese Sowjetunion, danke, genau. Und dann haben wir damals geguckt nach dem Sowjetunion, und es gab viele Geschichten von Open Doors, wo sie gesprochen haben über Christen, die verfolgt wurden, die wirklich nur, wenn du eine Bibel hattest, konntest du schon Gefängnisstrafe bekommen. Wenn du öffentlich über Gott gesprochen hast, wenn du deine Kinder taufen ließ, wenn du irgendetwas, das war Verfolgung. Und einige unserer Geschwister, ich weiß, Vasilis Vater war damals Pastor in Astrahan, und wenn Vasili uns diese Geschichten erzählt, von was er als kleiner Junge miterlebt hat und was für Geschichten da entstanden sind, aber wo Leute entschieden haben, wir werden feststehen für das, was wir glauben. Wir stehen fest. Der Vasili hat mir mal erzählt, dass Kinder dürften, so die Eltern, die dürften in die Kirche gehen, aber Kinder dürften nicht. Und jedes Mal, wenn sein Vater quasi die Kinder mitgenommen hat in der Gemeinde, dann und der Geheimpolizei würde kommen, dann würden die ein Bußgeld bezahlen müssen. Und er hat gesagt, sein Vater hat gesagt, dann ist es so. So er hat sie jeden Sonntag mit in die Kirche genommen. Und jedes Mal, wenn der Geheimpolizei dann kam, dann mussten sie halt eine Strafe bezahlen. Aber er hat gesagt, es ist es mir wert, diese Strafe zu bezahlen, denn ich stehe dafür, dass ich meine Kinder mit in den Gottesdienst nehme. Es sind Freiheiten, die wir hier erleben, wo wir überhaupt nicht drüber nachdenken. Aber in Zeiten von Verfolgung kann genau das passieren. Wir schauen uns heute Daniel 3 an. In dem Buch Daniel sehen wir eine gleiche Geschichte von Stehen für den Glauben. Es ist eine Geschichte, die wir, denke ich, alle kennen. Es ist die Geschichte von Sadrach, Mesach und Abednego. Für alle, die Kindergottesdienste mal erlebt haben, diese drei Jungs, die im feurigen Ofen oder im glühenden Ofen da standen und wo sie in den Ofen geworfen worden sind, aber nicht gestorben sind. Und wir schauen uns diese Geschichte heute an. In Daniel 3, 1 bis 7 lesen wir folgende Verse. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit, und ließ es in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann berief er sämtliche hohen Beamten seines Reiches zu einer Versammlung ein, die Provinzstatthalter, Militärbefehlshaber und Unterstatthalter, die Ratgeber, Schatzmeister, Richter, Polizeigewaltige. Und du merkst, diese ganzen Leute, die da irgendwie in der Regierung waren, hat er gerufen, und alle hohen Beamten der Provinzen. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er errichtet hatte. Sie alle kamen zu der Einweihung und stellten sich vor dem Standbild auf. Ihr merkt, der König hat hier ein Standbild hat er errichten lassen. Und ich würde sagen, ein Standbild ist ein Bild, das für etwas steht. In diesem Fall war das etwas Negatives, denn dieses Bild stand da für etwas, für Anbetung von falschen Göttern, für Anbetung, das eigentlich nicht Gott die Ehre geben würde. Ich glaube, in jedem Mensch sein Leben gibt es ein Kampf um deine Anbetung. Wer betest du an? Ich würde behaupten, jeder Mensch betet an. Auch die Atheisten beten an. Sie beten nicht Gott an, aber jeder hat etwas in seinem Leben, wofür er sich beugt, wofür er sich hinkniet, dass er oder sie anbetet. Das, was dir wichtig ist, das, was dir wertvoll ist, diese Sachen, die du, wo du in deinem Herzen quasi dieses verherrlicht. Ein Herold, wir lesen weiter, ein Herold rief mit lauter Stimme: Ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl. Wenn ihr den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, lauten Dudelsäcke und allen anderen Instrumente hört, es war fast wie bei uns im Lobpreis, alle Instrumente waren dabei, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten ließ. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als die Instrumente ertönten, die Hörner flöten und pfeifen, die Harfen lauten, Dudelsäcke und allen anderen, warfen sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an. Es ist ganz toll beschrieben, was hier stattfindet. Die Der König hat einen Befehl äußert. Er hat gesagt, das soll passieren. Und wer es nicht tut, wird bestraft. Nicht einfach so bestraft, wird getötet, wird in den glühenden Ofen geworfen. Und als quasi dieses Befehl stattfand, haben alle sich gebeugt. Das steht aus allen Völkern, weil es gab viele Völker und Nationen in Babylon, in Babel. Und es gab viele, die da zusammengekommen waren, teilweise gefangen genommen. Und alle, die da waren, die haben sich gebeugt. Die Frage ist, was tun wir, wenn der Gruppendruck wächst und du aber nicht mitmachen möchtest? Bleibst du stehen oder betest du an? Bleibst du stehen und stehst du fest in dem Glauben oder machst du einfach mit? Ah ja, so schlimm wird es auch nicht sein. Ein bisschen Wasser in den Wein ist doch nicht so schlimm. Toleranz ist doch eine gute Sache. Und irgendwie müssen wir doch irgendwie... Die Bibel lehrt uns, steht fest im Glauben. Steht fest in das, was du glaubst. Die Jünger, die haben immer gesagt, bleib bei das, was dir überliefert worden ist. Das, was du gehört hast. Der Paulus sagt zu Timotheus, er sagt, halte fest an das, was dir durch deine Mutter, durch deine Großmutter gelehrt worden ist. Halte es fest und geh nicht irgendwo andere Wege. Feststehen in einer Zeit, wo alle einen anderen Weg gehen. Denn wir wissen, dass diese drei Jungs sich nicht gebeugt haben. Wie können wir im Glauben feststehen? Ich habe drei Punkte und der erste Punkt ist, es braucht Mut, festzustehen. Es braucht Mut, festzustehen. Denn es wird irgendwie geprüft werden, wie ernsthaft wir an der Sache sind. In Daniel 3, 12 bis 15 lesen wir weiter. Das sind aber einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. So, das waren nicht einfach so Juden, das waren Leute, quasi, die in der Regierung saßen. Er hatte sie der Provinz Babylon anvertraut, der König. So, aus höchster Ebene wird dieses Gebot nicht gehorcht. Schadrach, Meshach und Abednego, diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichtet ließest, nicht an. Und Nebukadnezar, als er das hört, verliert er es. Nebukadnezar tobte vor Wut und befahl, Schadrach, Meshach und Abednego zu holen. Sie wurden ihm vorgeführt und er fuhr sie an. Stimmt das, was ich da gehört habe? Ihr wollt meinen Gott, die ich nicht die Ehre geben und sein goldenes Standbild nicht anbeten? Wir werden es ja sehen. Wenn jetzt die Hörner, Flöten, Pfeifen und Harfen, Lauten, Dudelsäcke und allen anderen Instrumente ertönen und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild anbetet, das ich habe machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. So irgendwie sagt der König, okay, vielleicht haben wir etwas missverstanden, ihr kriegt noch eine Chance. Weißt du, als Petrus Jesus verleugnete, war das nicht nur eine Sache, so einmal. Kennst du Jesus? Nein, kenne ich nicht. Oh, okay, und dann machen wir weiter. Nein, dreimal. Und irgendwie wird hier das Ganze geprüft. So, der König sagt so, okay, vielleicht habt ihr euch geirrt. Vielleicht habt ihr es nicht gut gehört. Vielleicht habt ihr etwas nicht verstanden. Ihr kriegt noch eine Chance. Aber wenn ihr euch niederwerft, wenn ihr euch beugt, ihr merkt, es ist ein Kampf um diese Anbetung. Wenn ihr es tut, dann ist die Sache erledigt. Wenn ihr es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen, welche Gott euch dann vor mir schützen. Welcher Gott sollte euch dann vor mir schützen? Und dann antworteten Schadrach, Meshach und Abednego ihm. Schadrach, Meshach und Abednego erwiderten dem König: Wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Es braucht Mut, um in einer Zeit, wo quasi all deine Werte geschüttelt werden, wo alle Werte überhaupt geschüttelt werden, für Werte stehen zu bleiben. Es braucht Mut, um das zu tun. Wenn die Musik erklingt, sollten sie sich niederbeugen. Und diese drei Jungs, die beugten sich nicht. Im Herzen war es ganz klar, wir werden niemand außer Gott, außer der Herr, außer Yahweh oder Jehova, so wie es im Alten Testament steht, anbeten. Diese Kultur, die wir um uns herum sehen, will unsere Anbetung, will, dass wir uns beugen. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie groß Toleranz in unserer Zeit geschrieben wird. Aber wie inkonsequent es gehandhabt wird. Weil eigentlich ist alles wird toleriert und wir müssen alles gutheißen, aber diese Toleranz geht nur so weit, bis es Leute gibt, die stehen für ihre Werte. Und wenn du stehst für deine Werte, dann bist du nicht tolerant und dann sind wir auch nicht mehr tolerant, um das zu tolerieren. Also es gibt bestimmte Leute, die feststehen für ihren Glauben und ich bin nicht einverstanden mit das, was sie glauben, aber ich respektiere es, dass sie nicht mit aller Winde mitwehen, dass sie irgendwie Prinzipien haben, dass sie irgendwie zeigen, das ist, was ich glaube. Und ich glaube und ich danke Gott, dass wir in einem Land leben, wo es Religionsfreiheit gibt, dass auch wenn du etwas glauben willst, dass das nicht mein, wie heißt das, Glauben entspricht, aber du darfst es glauben. Aber es ist interessant, dass in unserer Gesellschaft, dass sobald man einen festen Glauben hat in einem bestimmten Bereich, dass das als extrem gesehen wird und dann plötzlich sind wir nicht mehr so tolerant, was das angeht. Es gibt Mut, um nicht zu beugen für die Musik dieser Welt. Und mit dieser Musik meine ich nicht, wie heißt das, was Sie im Radio hören, aber ich meine, um das, was diese Kultur uns vorgibt, als sei richtig, obwohl Gottes Wort uns ganz klar sagt, dass es nicht richtig ist. Wenn die Musik spielt, beugst du dich? Weißt du, manchmal beten wir Sport an, wir beten Schönheit an, wir beten Sexualität an, wir beten Karriere an, wir beten Geld und Macht, wir beten Erfolg an und in sich sind all diese Sachen nicht falsch. Aber die Frage ist, beten wir sie an? Haben sie einen Platz in unserem Leben bekommen, das eigentlich Gott haben soll? Wir sollen Mut haben, um stehen zu bleiben für Jesus. Und Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern vielmehr festzustehen, trotz Angst. Ich denke, dass diese drei Jungs, dass sie, als sie diese Antwort gegeben haben, wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten, wussten sie die Konsequenz. Sie wussten, was jetzt passieren wird. Und ich denke sicherlich, dass da auch in ihren Herzen sie Angst hatten um die Konsequenzen, die jetzt kommen würden. Aber sie haben trotzdem, sind sie stehen geblieben. Trotzdem haben sie sich nicht gebeugt für das, was alle anderen gemacht haben. Ich denke an Gideon und Gideon ist für mich so ein super Beispiel, weil ich kann mich sehr mit ihm identifizieren. Ich bin nämlich nicht der große Held. Und wenn So, ich persönlich, so was meinen Charakter angeht, ich möchte Frieden haben mit allen. Und ich bin harmoniebedürftig und ich kann Konfrontation nicht so gut, wie heißt das, haben. Aber ich glaube, der Gideon auch nicht. Der Gideon würde berufen, um das Volk zu führen, um ein Richter zu sein in seiner Zeit. Und Gott gibt ihm einen Auftrag. Und als Gott ihm ruft, dann kommt ein Engel und der Engel sagt: Du Gideon, du streitbarer Held. Aber die Situation war, Gideon hat sich versteckt in eine Grube und in der Grube war er beschäftigt, seine, wie heißt das, Korn oder Ehre zu dröschen. Und da, weil er Angst hatte für den Feind. So, er hat sich da, wie heißt das, Schutz gesucht in diese Grube, ist da am Arbeiten und dann erscheint ein Engel zu ihm und dann sagt der Engel zu ihm: Sei gegrüßt, du streitbare Held. Ich denke, der Gideon hat zweimal umgeschaut und gesagt: Willst du mich jetzt veräppeln oder was? Was soll das denn? Alles, was ich hier zeige, ist kein Held, ist kein Heldentum. Aber der Gideon war ein Held. Denn der Engel hat gesehen, was in ihm steckt. Hat er Angst? Ja, er hatte Angst. Aber als Gott ihm den Auftrag gegeben hat, hat er gestanden für Gott. Gott hat ihm gesagt, er soll alle Götzenbilder sollen weg, wie heißt das, vernichtet werden. Und er hat es getan. Er hat es nicht am helllichten Tag getan. Er hat gewartet, bis es nachts war, als niemand das sehen konnte. Aber er hat es getan. Angst oder Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern vielmehr festzustehen trotz Angst. Weil es gibt viele Situationen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich muss irgendwie Stellung beziehen. Ich muss irgendwie, aber ich sag mal, als ich in der Schule noch war, wollte ich, dass die Leute wissen, ich bin Christ und ich stehe für die christlichen Werte, aber ich würde nie so in der Klasse quasi aufstehen und sagen: Hallo, ich will etwas sagen heute, hört mal zu, ich bin neu in der Klasse hier, aber ich möchte, dass ihr wisst, ich heiße Winston und ich bin Christ und ich stehe für christliche Werte. Das werde ich nie tun. Aber irgendwie wollte ich doch, dass diese Prinzipien und diese Werte klar sind. Und dass ich, wenn es auf diese Gespräche ankommen wird, dass ich keinen Weg suche, um mich irgendwie nicht zu stehen. Aber, und was ich dann getan habe, ich habe auf meine Tasche habe ich ein großes Sticker, habe ich, wie heißt das, gemacht, mit neues Leben in Jesus Christus. Und ich weiß noch, als meine Mutter das erst gesehen hat, sie war damals noch keine Christin, sie hat gesagt, sie hat sich so geschämt, sie hat gesagt: Was soll das? Kannst du das bitte nicht, soll ich eine andere Tasche für dich kaufen? Ich sage: Nein, das ist gut. Und damit ging ich in die Schule und es war so groß, jeder konnte es sehen. Aber dadurch kamen ganz interessante Gespräche, weil die Leute, die haben gefragt: Was meinst du damit und wie ist, und dann konnte ich darüber reden. Und sehr schnell wussten alle in der Klasse, dass ich Christ bin. Und dann fingen dann Fragen, ja, wenn du Christ bist, wie stehst du dazu und wie stehst du dazu? Und konnte ich Stellung beziehen. Und ich werde gleich noch etwas darüber sagen. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern vielmehr festzustehen trotz Angst. Der zweite Punkt, was wir hier haben, ist, es braucht Glauben oder Hoffnung, um festzustehen. In Daniel 3, 17 und 18, da steht: Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Wir sehen hier die Haltung, die diese drei Jungs hatten. Sie sagen: Wir beugen nicht. Und dann werden sie quasi eine neue Chance kriegen sie. Und dann sagen die: Nein. Sie sagen: Denn du sagst, dann werde ich sehen, wer euch retten wird. Und wir sagen dir: Unser Gott wird uns retten. Unser Gott kann uns retten. Es braucht Glauben Oder ich will eigentlich sagen, es braucht Hoffnung, weil was wir hier sehen, ist kein Glauben im biblischen Sinne, es ist Hoffnung im biblischen Sinne. Und ich werde es kurz erklären. Denn Glauben im biblischen Sinne ist eine Gewissheit von das, was man hofft. Es ist ganz klar, es wird passieren. Ohne Zweifel. Aber nicht in alle Situationen haben wir Glauben. Aber wir können in alle Situationen Hoffnung haben. Denn Hoffnung ist dieses allgemeine Wissen, dass Gott gut ist und dass er zu seinem Wort steht. Ich sage mal ein Beispiel. Kann Gott uns heilen, wenn wir krank sind? Okay, 3 Leute glauben es. Kann Gott uns heilen, wenn wir krank sind? Ja, natürlich. Und warum? Gott ist gut und Gott meint es gut mit uns. Und seine Güte, so Gott kann uns heilen. Aber dann gibt es Situationen und jetzt ist die Frage, will Gott uns heilen? Ah, okay. Ein ganz klares Ja. Aber dann kommt es gibt manchmal Situationen, wo wir nicht ganz verstehen können, wo keine Heilung stattfindet. Und ich habe schon für viele Leute gebetet. Und manche Leute, die sind auf übernatürliche Art und Weise direkt geheilt worden. Sogar von Krebs haben wir gesehen, dass Leute geheilt worden sind. Und dann haben wir für andere Leute gebetet und da ist keine Heilung, hat stattgefunden. Und die Leute sind an ihr Krebs gestorben. Und wenn so etwas passiert, was macht man weiter? Geht man weiter oder sagt man, ja, ich habe es 3-mal probiert und ich habe gesehen, einmal hat es geklappt, einmal hat es nicht geklappt, ich weiß es nicht. Und eine Hoffnung ist, egal ob es stattfindet oder nicht stattfindet, ich weiß, dass Gott es tut. Weißt du, es ist wie ein Baby, das lernt zu gehen. Wenn ein Baby einmal anfängt zu gehen, ein Kind, und einmal fällt, steht es wieder auf. Warum? Weil er glaubt, ich werde eines Tages gehen. Diese Hoffnung ist da, diese Hoffnung, ich werde gehen. Und dann fällt es wieder einmal und dann steht es wieder auf. Und diese Hoffnung ist so fest, dass das Kind immer wieder aufsteht. Und so soll in unseren Herzen Hoffnung sein. Um fest zu stehen, braucht man Glauben oder Hoffnung in diesem Fall. Denn hier sagen diese Jungs, und unser Gott, dem wir gehorchen, kann und zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Aber was jetzt folgt, das ist so stark. Und dann sagen sie, aber auch wenn er das nicht tut, aber auch wenn er das nicht tut, wir werden nicht beugen. Wir stehen für das, was wir glauben. Deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Wenn du nicht für etwas stehst, wirst du auf alles hereinfallen. Wenn du nicht für etwas stehst, wirst du immer auf Sachen hereinfallen. Daniel 3, 19 bis 25. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut und sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er seinen kräftigsten Kriegsleuten, die 3 zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Der Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt und man warf sie mit allen ihren Kleidern, mit Hosen, Mänteln und Mützen in den glühenden Ofen. Ich weiß nicht, warum all diese Details beschrieben werden, aber dass man einfach sieht, so wie es war. Weil der Ofen auf Befehl des Königs so stark geheizt worden war, würden die Männer, die 3 hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. So heiß war dieser Ofen. Schadrach, Meschach und Abednego fielen gefesselt mitten in die Glut. Und dann kommt's. König Nebukadnezar erschrak aber, sprang auf und fragte seine Minister, haben wir nicht 3 Männer gefesselt ins Feuer geworfen? So ist es, König, erwiderten sie. Aber ich sehe doch 4 im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind frei von Fesseln und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Der 4. sieht aus wie ein Sohn Gottes. Der 4. sieht aus wie Jesus. Denn der 4., die da beschrieben steht, ist nicht nur, er sieht nur aus wie ein Sohn Gottes, er ist der Sohn Gottes. Was wir hier sehen, ist, was die Bibel nennt, eine Theophanie. Eine Theophanie ist eine Erscheinung von Jesus schon im Alten Testament. Und es gibt einige Erscheinungen von Gottes Sohn im Alten Testament, so wo Jesus noch nicht so im Leibe gekommen war, so als er dann vor 2000 Jahren hier auf Erden gewohnt hat. Aber damals schon kam er und erschien er. Wir sehen, dass als Abraham, als Gott Abraham erscheint, kommen 3 Leute und erscheinen. Ich weiß nicht, wie das war, aber da steht, da kommen 3 und dann kommt einer und er spricht und der Abraham spricht zu ihm und er spricht zu ihm als der Herr. Er sagt nicht einfach, hier ist ein Mann, hier ist ein Mensch. Er spricht zu Gott in diesem Moment, als er zu dieser Person spricht. Das ist eine Theophanie. Das ist Jesus, Gottes Sohn, Gott reinkarniert in Fleisch, aber schon vorher können wir das schon sehen. Der 4. sieht aus wie ein Sohn Gottes. Wisst ihr, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, wenn wir stehen für das, was wir glauben und wir vielleicht durch das Feuer gehen müssen, kann ich euch versprechen, Gott wird mit euch dabei sein. Jesus steht neben uns, wenn wir durch diese schwere Zeiten gehen. Der 4. Person, die wir hier sehen, ist Jesus. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, als Nebukadnezar das gesehen hat. Aber 3 Leute, und die waren nicht einfach, die waren nicht mehr gebunden, haben herumspaziert und der 4. war dabei und vielleicht haben sie mit ihm gesprochen und haben gesagt, wow, danke Jesus, dass du hier bist und dass du uns gerettet hast. Wow, sie haben einen Einblick bekommen auf das, was kommen wird, wo wir wirklich im Himmel mit Gott sein werden. Und das tut etwas bei Nebukadnezar, denn in die folgenden Verse 26 bis 27. Nebukadnezar trat an die Tür des glühenden Ofens und rief, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes. Der Nebukadnezar war auf der Stelle bekehrt. Er war auf der Stelle, wurde er gläubig, weil irgendwie vorher hat er alles anders gesehen. Und jetzt sagt er, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die 3 aus dem Ofen, die Provinzstatthalter, die Militärbefehlhaber, die Unterstatthalter und die Ratgeber des Königs riefen herbei und überzeugten sich davon, dass die Flammen ihnen nicht den geringsten Schaden zugefügt hatten. Das Haar auf ihren Kopf war nicht versengt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch war an ihren wahrzunehmen. Nicht einmal Brandgeruch. Es ist möglich, mitten in einer gottlosen Kultur zu leben, durch das Feuer quasi zu gehen und ohne, dass noch ein Haar von uns nach dieser Kultur riecht. Gott kann uns schützen. Es ist immer diese Spannung, die wir erleben werden. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und manche Christen, die verwehren das und wollen irgendwie nicht in dieser Welt sein. Und die suchen irgendwie Schutz in ihre Kirchen oder in ihre Gemeinschaft und so. Und wir sollen Gemeinschaft miteinander haben. Aber wenn das christliche Leben nur hier in diesen vier Wänden stattfindet, dann ist das nicht das, was Gott für uns hat. Denn Jesus hat gesagt, geht hinaus. Überall in der Bibel steht, geht, nicht bleibt und versteckt euch und bleibt in eure Salzkeller. Nein, geht hinaus. So, es gibt eine Kraft, um zusammenzukommen und ermutigt zu werden und inspiriert zu werden, um weiterzugehen. Aber wenn das nicht dazu führt, dass wir irgendwie unsere Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen in dieser Welt, ist es für die Katz. Ist es umsonst. Ich weiß, in meiner alten Gemeinde in Lillidorp hat man immer gesagt, wir sind nicht berufen, um Stühle zu wärmen. Das ist nicht die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Wir sind berufen, um einen Unterschied zu machen. Und klar muss ich mich zurüsten lassen. Und klar ist es wichtig, wenn ich irgendwie es gibt Leute, die in einem bestimmten Lebensstil gelebt haben, das schädlich für sie war. Ich sag mal, du warst Alkoholiker und irgendwie bist du in dieser Welt aufgewachsen und oder du warst sehr lange da drin und du merkst, ich muss mich distanzieren davon, um für meine Werte stehen zu können. Das ist alles gut und schön und dann muss man das tun. Aber um sich zurückzuziehen und zu sagen, ich bin nicht mehr in dieser Welt und von dieser Welt, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind mitten in dieser Welt. Und nur wenn wir mitten in dieser Welt sind, werden wir diese Welt beeinflussen können. Werden wir Salz sein können. Werden wir Licht sein können. Nur so. Weißt du, was für Zweck hat das, wenn du in dein Kirchenkeller oder in dein zu Hause dein Licht hell scheinen lässt. Was nützt es die Welt? Die Welt hat nichts davon. Überall soll das Licht scheinen, aber gerade diese dunkle Welt, gerade diese gottlose Welt braucht das Licht. Und diese drei und auch Daniel, die haben genau das getan. Nächste Woche möchte ich ein bisschen mehr genau über diesen Aspekt sprechen, so wie wir diesen Einfluss haben können, dass wir nicht nur von dieser Welt sind, aber dass wir mitten in dieser Welt sind und trotzdem feststehen für das, was wir glauben. Seid ihr ein bisschen inspiriert? Da rief Nebukadnezar, gepriesen sei der Gott Schadrach, Meshach und Abednego. Ganz andere Sprache jetzt, eh? Gepriesen sei der Gott Schadrach. Er fängt an, Lobpreis zu machen. Der Nebukadnezar, da ist etwas passiert bei ihm. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorcht und auf ihn vertraut haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten, außer dem ihren. Und er sagt, und das, was sie jetzt getan haben, so sie haben mein Gebot widersetzt, aber das war gut. Das war gut. Und jetzt sage ich, darum erlasse ich den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und Sprachen mit meinem Reich. Wer den Gott Schadrach, Meshach und Abednego schmäht, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt. Okay, er war vielleicht bekehrt, aber sein Charakter musste sich noch, da musste noch viel, ja, das passieren in seinem Leben. Denn es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann. Was für ein Bericht aus diesem Mann sein Mund. Was für ein Zeugnis. Er sagt, es gibt keinen anderen Gott. Er hat das Wunder vor seinen Augen gesehen. Ich weiß, ich habe gerade gesprochen über, dass ich diese Zeit hatte in der Schule. Aber als Leute dann Probleme hatten, und sie haben mich damals haben sie mich Pater genannt. Ja, er ist der Fromme, ne, der Pater. Aber als sie Probleme hatten, kamen sie zu Pater und haben mit mir gesprochen. Und ich weiß, es gab so in der Klasse haben wir gesprochen über Sex vor der Ehe. Und wir haben gesagt, so es gab auch ein Fernsehprogramm, wo ich mitgearbeitet habe. Und da habe ich auch haben wir mit Jugendlichen diskutiert und haben wir darüber gesprochen, dieser Wert, um keinen Sex zu haben, vor, wie heißt das, du verheiratet bist. Und als Jugendlicher habe ich es hochgehalten. Ich habe gesagt, ich stehe dafür, ich sehe in der Bibel, dass es ein Wert ist, das wichtig ist. Und ich werde mich an diesen Wert versuchen zu halten. Ich habe gesagt, ich bin nicht vollkommen, aber ich werde es versuchen. Ich werde diesen Wert, ich werde dafür stehen. Und es gab viele Diskussionen, gerade Jugendliche untereinander damals. Und ich weiß, da kamen einige Mädels auf mich zu und die haben gesagt, glaubst du das wirklich? Und machst du das wirklich? Und ich sage, ja, ich möchte mich reinhalten, bis ich meine Frau kennenlerne. Und ich möchte mit einer Person in der Ehe, möchte ich die Sexualität, die Gott gegeben hat, weil Sex kommt von Gott, genießen. Und ich kann mich noch Geschichte von einem Mädel erinnern, die dann mit mir gesprochen hat. Sie hat gesagt, wow, Winston, ich bewundere es. Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich bewundere es. Also wenn wir stehen für das, was wir glauben, dann werden wir Leute inspirieren, dann werden Leute berührt werden von dem Licht, das wir leuchten. Und wir sind nicht vollkommen. Und wir müssen auch nicht irgendwie ein Bild abgeben, als ob wir vollkommen sein. Aber wir müssen schon stehen für unsere Werte. Stehen in einer Welt, das sagt, beugt. Eine Welt, das sagt, Kompromiss. Eine Welt, die sagt, es ist doch egal. Eine Welt, die sagt, diese Werte leben wir nicht mehr. Und ich möchte sagen, nein. Und gerade die jungen Leute möchte ich wirklich ermutigen, stehe für Werte aus der Bibel. Und auch die Erwachsenen, stehe für die Werte, die Gott in seinem Wort steht. Lass uns zusammen aufstehen. Es gibt ein Lied, das ich eigentlich heute singen wollte, aber es hat leider nicht geklappt. Aber vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche werden wir singen. Das Lied heißt Another in the Fire. Und das hat wirklich sehr gut gepasst eigentlich auf diese Botschaft. Aber es geht da, in dem Lied geht es über die Geschichte von Daniel und wo sie darüber sagen, there is another in the fire, da ist noch ein anderer im Feuer, der neben uns steht. Da ist ein anderer im Wasser, der mit uns durch das Wasser geht. Und wenn ich mich wieder erinnern muss an die Art und Weise, wie Gott, wie Jesus mich freigesetzt hat, dann kommt Freude in meinem Herzen hoch und dann weiß ich, ich bin nicht alleine, weil Gott ist mit uns. Wenn wir stehen für unsere Werte, darf ich euch sagen, Gott wird sich mit uns stellen. Wenn wir für etwas stehen, steht Jesus mit uns. Wisst ihr? Heute sitzt Jesus. Die Bibel sagt in Kolosser 3, Vers 1, er sitzt zur rechten Seite Gottes, der Vater. Jesus sitzt. Warum sitzt er? Er regiert. Sitzen ist ein Zeichen von Regieren, von es ist vollbracht, es ist getan. Menschheit ist gerettet. Es gilt für jede Einzelne persönlich, wenn er diesen Glauben persönlich macht, wird es für dich gelten. Aber die Arbeit hat er schon getan. Es ist vollbracht. Aber es gibt im Apostelgeschichte, gibt es und noch andere, sie über einige Male, dass Jesus nicht sitzt, aber steht. Wisst ihr, als der erste Märtyrer, der Stephanus, starb, und er starb, weil er stand für Jesus, sagte er, er würde gesteinigt und sie haben Steine genommen und sie haben ihn gesteinigt und sie haben ihn tot gesteinigt. Und kurz bevor er stirbt, sagt er, ich sehe den Himmel geöffnet und ich sehe den Sohn des Menschen, Gottes Sohn, stehend an der rechten Seite Gottes. Und ich glaube, in diesem Moment, das war so ein heiliger Moment, dass eine Person stand für die Wahrheit. Und diese Person kam nach Hause, dass Jesus sagte, ich sitze zwar, ich regiere zwar, aber das ist ein Moment, um aufzustehen und den ersten Märtyrer nach Hause willkommen zu heißen. Wenn wir für Gott stehen, steht Jesus mit uns. Wenn wir für Gott stehen, steht er mit uns. Wenn wir durch das Feuer gehen, ist er genau da, der Vierte, der dabei ist. Er lässt uns nicht allein. Du bist nicht allein. Gott ist mit dir. Und wenn du heute mitbeten willst und vielleicht sagst du, ich habe es schleifen lassen, was meine Werte angeht. Ich habe irgendwie Kompromisse geschlossen, die ich nicht abschließen musste. Ich habe ein Ja dazu gemacht, obwohl eigentlich im Herzen ich wusste, das ist eigentlich nicht gut. Ich habe zugeschaut, wie Falsches passiert ist und ich habe nichts getan. Weil einfach die Menge gesagt hat, es ist okay. Aber lass uns heute eine Entscheidung treffen. Nein, ich werde stehen. Ich werde stehen für meine Werte. Ich werde stehen für meine Überzeugung. Ich werde stehen für das, was die Bibel mir sagt, dass die Wahrheit ist. Und wenn du heute noch überhaupt noch Jesus nicht in deinem Herzen aufgenommen hast und die Tür deines Herzens noch nicht geöffnet hast, dann ist auch heute eine Gelegenheit, um aufzustehen und zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte mein Leben dir geben. Ich möchte dir nachfolgen, mein Leben lang. Es ist nichts Schöneres, als wenn Menschen quasi aufstehen und ihr Leben Jesus geben. Es ist nichts Schöneres, als wenn Menschen sagen, ich kenne Jesus schon und ich habe Jesus in meinem Herzen aufgenommen, aber ich stehe mit ihm. Ich halte meine Überzeugung fest und ich gehe diesen Weg mit Gott. Und wenn du dieses Gebet mitbeten möchtest, dann möchte ich dich mit einladen, zu alle, Christ oder nicht Christ. Wenn du Jesus aufnehmen willst, bete und sag, hier bin ich. Ich gebe mir dir hin. Wenn du Christ bist, dann sagst du, Herr, ich bin hier. Herr, ich gebe mir dir hin. Hilf mir, um zu stehen. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich komme vor dein Thron der Gnade und ich danke dir, dass ich kommen darf, so wie ich bin. Dass ich stehen kann, so wie ich bin. Ich brauche mich nicht zu verändern, oh Herr, denn du bist derjenige, der mir verändern willst. Und ich möchte es zulassen. Komm in mein Herz, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du mein Gott und mein Herr bist. Oh Herr, vergib mir für da, wo ich schleifen lassen habe, wo ich die Prinzipien über Bord geworfen habe, wo ich nicht gestanden habe für das, was ich glaube. Vergib mir, oh Gott, und ich bitte, Vater, hilf mir, um stehen zu können, um stehen zu bleiben, Herr. Dass auch wenn eine Zeit kommt, dass ich verfolgt werde, auch wenn eine Zeit kommt, dass ich gefragt werde, wirst du Jesus, für Jesus stehen oder sterben? Dass ich sagen kann, Herr, ich werde nicht beugen, ich werde stehen. Ich werde stehen. Ich bitte, hilf uns in Jesu Namen. Und ich danke dir, oh Gott, oh Herr, dass wir als Kirche, dass wir als Gemeinde wirklich stehen können in dieser Gesellschaft, diese Stadt, dieses Land, oh Gott, oh Herr, ein Beispiel sein können, in dem wir stehen. Und dass Leute, die es sehen und die vielleicht sich gebeugt haben, dass sie uns sehen und dass sie aufstehen und stehen werden. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen.